SWR 2 Tandem.
Haare sind ein internationales Handelsgut. Sie sind knapp und werden immer wertvoller. Unser Autor Charlie Kowalczyk taucht ein in die Welt der Toupets, Tressen und Perücken. Die Perückenmacherin. Innenansichten aus der Welt der Haare.
Ich mache die jetzt auch zum Beispiel, um einfach dann in die Perücke auch ein bisschen Struktur reinzubekommen.
Mit einer feinen Knüpfnadel sticht Andrea Lange in den hautfarbenen Tüll, der über den Perückenkopf gespannt ist. Sie zieht 2-3 Haare durch das winzige Loch, verknotet sie und das in einem atemberaubenden Tempo. Mehr als 80.000 Mal tut sie das für eine Perücke.
Ob Wochenende oder meinetwegen ich irgendwo in Berlin bin oder im Park Sanssouci spazieren gehe, es ist egal. Die Damen mit den langen, schönen Haaren, egal ob blond, braun, schwarz, wie soll ich sagen, ich kann meinen Blick da überhaupt nicht abwenden. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn Menschen lange Haare haben, viele Haare haben.
Andrea Lange schaut den Menschen zuerst auf den Kopf, auch mir. Vor einiger Zeit habe ich meine langen Haare abgeschnitten. Weißt du eigentlich, welch einen Schatz du da auf dem Kopf hattest, sagte sie zu mir. Mir war gar nicht bewusst, dass meine Haare das Leben anderer Menschen hätten verändern können. Meine Neugier war geweckt. Ich wollte mehr erfahren über dieses fast ausgestorbene Handwerk der Perückenmacherei. Machte mich auf den Weg in den Potsdamer Stadtteil Babelsberg. Dort hat die 36-jährige Perückenmacherin ihre Werkstatt in einer ehemaligen Textilfabrik aus dem 19. Jahrhundert. Ein roter Backsteinbau, große Fenster, hohe Decken, ganz in der Nähe der Babelsberger Filmstudios gelegen.
Der Raum ist etwa 22 Quadratmeter groß, hell, beinhaltet ein Regal natürlich mit meinen ganzen Perückenköpfen. Daneben ja ein schöner heller Kundenbereich, großer Spiegel, gold umrahmt, Lampen drumherum, eigentlich wie im Theater. Hier werden Perücken hergestellt, geknüpft. So, ich bin jetzt gerade hier am sogenannten Oberkopf der Perücke. Der Einfachheit halber nehme ich den Kopf gerne in den Schoß und leg dann los mit den einzelnen Haaren. Das habe ich gestern bis Mitternacht gemacht. Die muss fertig werden, bis für eine Privatkundin, die dann auch dringend braucht, weil sie Chemotherapie-Patientin ist und bald ihre Haare verlieren wird. Und ihr großer Wunsch ist und war, dass die dann fertig ist, wenn die Haare ausgehen. Und deshalb sitze ich jetzt dran und bin fleißig und dann wird die auch pünktlich fertig.
Auf diesem Schrank hier sehe ich viele Formen von möglichen Köpfen.
Ja, da stehen sogenannte Postichköpfe. Das sind alte Theaterköpfe, da werden auch Perücken drauf gemacht und auch die alten Holzköpfe, die mitunter Gesichter haben. Bei den Köpfen ist einfach entscheidend die Größe, also der sogenannte Hutumfang.
Wenn du mich so siehst, fällt dir sofort ein, welche Größe ich habe.
Du hast eine 56 oder 57, ist mein Tipp. Wollen wir mal testen?
Ja.
Dann hole ich ein sogenanntes Maßband raus. Charlie, rolle es aus, lege es dir an die Stirn, gehe hinten über den höchsten Punkt, das ist der sogenannte Atlasknochen. Ziehe das Maßband vorne wieder über deine Stirn und sehe, du hast eine 56. Dieses Akribische, dieses feine Arbeiten und auch für so eine Perücke braucht man einfach auch Geduld. Ja? Was weiß ich, halblange Haare, ein 56er Kopf wie du zum Beispiel, dauert einfach auch 2 Wochen. Also man sagt 80 Arbeitsstunden und man knüpft die Haare dann noch ein. Also es ist wirklich ein Prozess und die entsteht und wird immer mehr und wird immer mehr. Und das wird so ein, ja, wie so ein lebendiges Stück eigentlich, also wie so ein lebendiger Gegenstand.
Heute versucht Andrea mehrere Aufgaben nebeneinander zu erledigen. Sie färbt Haarsträhnen, weil sie mehr Haare für die Perücke braucht, die sie gerade herstellt. Dazwischen knüpft sie, telefoniert mit potenziellen Kundinnen und achtet auch noch darauf, dass ich viel von ihrer Arbeit mitbekomme.
So, jetzt klopfe ich hier noch ein bisschen die Farbe ein, gucke gleichzeitig, ob die Farbe schon schön angenommen wurde von den Haaren. Die Haarcreme letzten Endes sieht immer anders aus. Das ist meistens ein bisschen dunkler. Die tatsächliche Farbe wird kupferrot sein. Das ist durch die Vermischung mit der Luft kriegt es eine dunklere Farbnote. Und jetzt müssen wir auch einmal rausgehen zum Waschbecken richtig nach vorne, sonst das macht hier keinen Spaß. Ich habe erst Friseur gemacht, habe dann Maskenbild gelernt, nochmal 3 Jahre lang, damals am Deutschen Theater Berlin, und habe in dieser Ausbildung Perücken machen gelernt. Also Perücken machen ist integriert in dem Ausbildungsberuf Maskenbild. Und dann war ich nach der Ausbildung zur Maskenbildnerin ein freier Vogel und habe eine Form gesucht, Kunst und Kultur und richtig Leben mittendrin zu mischen. Und mir macht einfach total Spaß, kreativ zu sein. Da geht es jetzt vor allem in Richtung Theater, Film, aber eben auch mit Menschen zu tun zu haben, wo wirklich Themen im Leben sind, ja. Und da möchte ich einfach wirklich mit dabei sein und helfen, da eine Form zu finden, sich wieder gut zu fühlen.
Um eine Echthaarperücke oder ein Toupet knüpfen zu können, muss Andrea die Haare bei einem Händler einkaufen. Das kostet viel Geld. Deshalb beginnt sie erst zu arbeiten, wenn sie einen Auftrag erhält. Bei einem jungen Mann hat sie mal eine Ausnahme gemacht. Ihm hat sie die Möglichkeit gegeben, sich erst für sein Toupet entscheiden zu müssen, als es schon fertig war. Diesen Spielraum nimmt sich Andrea. Da sie ihre Perücken und Toupets an Film- und TV-Produktionen verleiht, muss sie ohnehin immer einen Fundus von Haarteilen auf Vorrat anfertigen. Die Perückenmacherin genießt den Augenblick, wenn Kunden zum ersten Mal ihre neuen Perücken oder Tressen in Augenschein nehmen. Meist sind sie zufrieden und glücklich damit, aber sicher kann man sich nie sein.
Es ist letzten Endes ein absolut aufregender Moment. Also für mich ist es immer total entscheidend, den Moment zu nehmen und so wenig Erwartungen wie möglich reinzustecken, sondern einfach zu gucken.
Zum Beispiel, als ihre Kundin Yvonne kommt. Andrea hat für sie neue Echthaartressen, also Haarteile, angefertigt. Yvonne hatte davor Haartressen aus Kunsthaar getragen.
So, hallo Yvonne.
Hallo Andrea.
Wir haben uns bestimmt 4-5 Monate nicht mehr gesehen. Ich freue mich, dass du heute mal wieder da bist. So, dann zeig erst mal her deine Rübe.
Dann guck dir mal das Dilemma bitte an.
Was denn für ein Dilemma?
Na, mein Dilemma kennst du ja. Es wird immer weniger und ich weiß nicht warum und ich bin ganz traurig.
Was ich sehe und spüre, wenn ich jetzt mal in deine Haarspitzen reingehe und auch mal in den Hinterkopf reingreife. Aber es sind wirklich weniger geworden.
Ja.
Jetzt haben wir dir ja die Tressen, die Echthaartressen. Wie lange hast du die jetzt? Ein Jahr?
Anderthalb. Ich würde sagen, fast anderthalb, ne? Ich habe im Schlafzimmer einen extra Schrank dafür geschaffen, wo die aufgehangen sind.
Gern hätte ich Kontakt mit einer anderen Kundin von Andrea aufgenommen, die ihre Haare durch eine Chemotherapie verloren hat. Doch sie wollte nicht. Es ging ihr zu nahe. Auch für Yvonne ist es nur schwer auszuhalten, dass ich mit dem Mikrofon dabei bin. Nur anonym ist sie bereit dazu.
Also es fällt mir auch nicht leicht, jetzt vor dir darüber zu sprechen. Also ich sag jetzt mal, ein Live-Interview im Fernsehen oder so würde ich nicht geben. Und für mich war es schwierig, dadurch, dass ich ja gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen bin, dann auch noch Haare zu verlieren, worauf ich als Einziges immer sehr, sehr stolz war.
Noch ist mein Kopf voller Haare, aber es wäre für mich als Mann vermutlich erträglich, wenn ich irgendwann meine Haare verlieren sollte. Männer gelten ja heute sogar mit Glatze als sexy. Yvonne als Frau nimmt dagegen viel Geld in die Hand, um mit neuen Haaren neues Selbstwertgefühl zu bekommen.
Und zwar teile ich am Hinterkopf, also ihren Hinterkopf, erstmal die Seitenpartien werden nach vorne abgeteilt. So, und dann gehe ich bei ihr hinten im Nacken, lasse die unterste Strähne aus, teile mir die ab. Oh, warte, jetzt ist sie hier ein bisschen höher gelandet. Und hier klipse ich Yvonne ihre Tressen ein, am Hinterkopf.
Dadurch sieht das Haar voller aus Und das Schöne ist, keiner sieht, dass es nicht mein eigenes Haar ist. Also es hat sie so fantastisch angefertigt, das sieht einfach keiner.
Echthaar fühlt sich anders an als Kunsthaar, ist aber auch viel teurer.
Ich habe auch das Gefühl, es verträgt sich, dieses Echthaar verträgt sich gut mit meinen Haaren. Und diese Kunsthaare, die sind störrisch, die sind sehr schwer und die Klipse, die zur Befestigung genommen werden, die tun weh. Die tun richtig weh, wenn man die in den Haaren hat. Und das, was Andrea hier gefertigt hat, ist halt mit ganz kleinen, feinen Klipsen, die man gar nicht merkt. Ja, so dass es für mich wirklich ein tolles Gefühl ist, das auch so zu tragen. Ne? Und ich mich auch traue. Ich habe immer so ein bisschen noch gedacht, naja, wenn man das sieht und so weiter und so fort, nehme ich das dann überhaupt? Aber ich nehme es.
Was würde dir Angst machen, wenn man das sehen würde?
Also ich sage mal, dieses, sie täuscht. Sie täuscht über sich selbst. Was sagen die anderen, wenn sie es sehen? Haben sie Vorurteile? Und deshalb halte ich es auch geheim. Es hat bis jetzt eine gesehen, das ist meine Tante. Meine Tante hat gesagt, du hast andere Haare drin. Mir ist sofort schlecht geworden. Mir ist richtig schlecht geworden. Ich habe mir gedacht, was sagst du jetzt? Habe ich gesagt, ja, das sind aber echte Haare. Das sind meine echten Haare, habe ich dann gesagt.
Was ja auch stimmt. Es sind ja echte Haare, ja, und das sind deine Haare.
Ja, genau. Es sind jetzt meine. Und ich bin auch demjenigen, der sich dazu entschlossen hat, die abzugeben, unglaublich dankbar.
Ich frage mich, ob Männer mehr Skrupel haben, zu einer Perückenmacherin zu gehen als Frauen. Nein, meint Andrea, es gebe keine großen Unterschiede. Jedenfalls dann nicht, wenn Haare für sie wichtig sind.
Ich hatte einen Privatkunden, ein sehr junger Mensch, ein sehr junger Mann, der vor Jahren einen Zeckenbiss hatte und daraufhin ja, Gift quasi in seinen Körper kam und daraufhin fielen ihm die Haare aus. Dann kam er zu mir und ich habe ihm Toupet angefertigt und der ist so glücklich, der fühlt sich anders, der fühlt sich frischer, der fühlt sich wahrgenommener, der fühlt sich jetzt mehr wieder wie ein junger Mann.
Ich möchte diesen jungen Mann kennenlernen und fahre nach Greifswald, einer Universitätsstadt zwischen den Inseln Usedom und Rügen. Patrick ist 27.
Also ich lebe seit 2009 hier, studiere hier. Wunderschöne Stadt, sehr, sehr, sehr nette Menschen.
Patrick ist von Brandenburg an der Havel an den Greifswalder Bodden gezogen und studiert Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Mit 16 fing es an, dass ihm die Haare ausfielen.
Ich hatte einen Zeckenbiss und hatte eine schwere Borreliose. Und in dieser Zeit der Borreliose sind mir die Haare ausgefallen. Das war dann wirklich so, dass tagtäglich die Duschwanne mit Haaren voll war. Und das Komische war, dass es halt nur das Haupthaar betraf. Also ringsrum wachsen die Haare heute noch wie Stroh. Aber wie gesagt, so wie es da am Anfang war, wie das die Duschwanne voll mit Haaren war, das war nicht normal. Also da habe ich wirklich auch irgendwann Angst bekommen.
Auch Angst, so keine Partnerin zu bekommen?
Wie soll ich das beschreiben? Also es gibt natürlich die Mädchen, die schauen da als erstes drauf und die dann auch natürlich absolut kein Interesse an der Person mehr äußern. Und dann gibt es halt Mädchen, die nehmen das wahr, aber für die ist das halt nicht so relevant. Man denkt sich, Mensch, ich bin ja nun auch kein Monster aus dem Wald. Warum wird man ignoriert? Also nur wegen den Haaren, das ist doch jetzt eigentlich kein Grund, aber gut, es gibt da ja auch genug biologische Gründe, die dahinter stecken, dass der Fortpflanzungstrieb der Frau dann halt natürlich auch einen gesunden, starken Partner möchte und vielleicht ist es der Hintergrund.
Seit Patrick weniger Haare auf dem Kopf hatte, schätzten ihn die Leute älter ein, als er ist. Manchmal kam es sogar vor, dass der 2-Meter-Mann für den Ehemann seiner Mutter gehalten wurde. Aber Haarersatz kam für ihn lange nicht in Frage.
Ich hatte im ersten Augenblick so einen richtig starken innerlichen Widerstand dagegen. Da bin ich dann schon wieder so eitel, dass ich sage, ich brauche kein Toupet. Ich lebe damit, ich sehe so aus, wie ich aussehe und ich brauche das nicht.
Seine Mutter war es schließlich, die ihn drängte, zur Perückenmacherin zu gehen. Mit 25 war er soweit. Und Andrea, mit ihrer direkten und völlig unverkrampften Art, machte ihm Mut, sich doch auf ein Toupet einzulassen.
Das Schöne ist auch, sie zwingt einen nicht. Ich meine mal, das ist ja doch Arbeit und Material. Und wenn man mal drüber nachdenkt, so ein echt Haartoupet. Also das weiß ich auf jeden Fall, dass man da richtig in die Tasche greift und halt auch so diesen Charakter zu haben, zu sagen, wenn es dir nicht gefällt oder du nicht willst, dann musst du es nicht nehmen. Das war in dem Fall schon irgendwo auch nochmal, glaube ich, ein Grund oder ein Fakt, dass ich da auch so offen mit umgegangen bin.
Patrick hat mich ohne Toupet vom Bahnhof in Greifswald abgeholt. Nun zeigt er mir, wie er mit Toupet aussieht. Ich bin beeindruckt. Es verwandelt ihn völlig, macht ihn viel jünger und irgendwie auch frecher. Als er mein Erstaunen sieht, erzählt er mir, dass er es liebt, durch das Toupet immer mal wieder ein anderer zu werden, zum Beispiel auf einer Fete. Seine Freunde kennen ihn mit und ohne Toupet.
Diese kindliche Freiheit, oder wie soll ich sagen, diese kindliche Unbeschwertheit, die kommt wieder so ein bisschen zurück. Ich sag mal so, dieses Perücken machen, es kommt ja aus, also hauptsächlich aus dem Theater- und Schauspielbereich. Und ich meine, das ist ja was Spielerisches. Und warum soll man das nicht auch irgendwo im Alltag machen können, ne? Also es verändert die Gesichtszüge, es verändert die Kopfform einfach, es ist unglaublich. Und hier sieht man nochmal, da hat sie mir das halt aufgemalt, wie es sitzen muss. Klebestreifen, die Klammern, die dran sind. Also es müsste jetzt auch nochmal ein bisschen aufgebürstet werden und dann fällt das auch alles sehr locker.
Er kommt gleich,
ja? Ja, ja, super.
Ja. Ja,
guten Morgen.
Guten Morgen.
Andrea und ich verbringen einen Vormittag bei der 1950 gegründeten Haarveredelungsfirma Fischbach und Miller im schwäbischen Laubheim. Hier kauft sie die Haare für ihre Perücken.
Genau, also das hier ist jetzt die Monturenabteilung. Montur heißt immer der Unterbau einer jeden Perücke. Und man hat ja im Prinzip jetzt das lose Haar und muss das irgendwie auf die Montur dann aufbringen. Und die Montur hält das Ganze zusammen, also hält das Haar auch wieder, dass man die Perücke, Haarteil etc. immer wieder auch absetzen und aufsetzen kann von dem her.
Anfangs wurden in Laubheim Käthe Kruse Puppenperücken sowie Stoffpuppen und Stofftiere für die Firma Steif produziert. Später kamen Nackenknoten, Zöpfe, Haarteile und Perücken dazu, auch für den Karneval. Geschäftsführer Ralf Meyer führt uns durch das Unternehmen.
Nach und nach sind dann immer mehr auch Theater, Film und Fernsehen dazugekommen, Friseure, die dann Haare bestellt haben und dann wird die Frau Lange dann die Perücken dann einfach selber hergestellt haben. Das ist heute eine rechte Seltenheit, dass es noch Perückenmacherinnen gibt, weil durch die Knüpfen und das ist eine riesen Arbeit und zeitaufwendig und gerade jedermanns oder jeder Frau seine Sache dann.
Mich überrascht die gähnende Leere in den großen Hallen des traditionsreichen Unternehmens. Heute sind wir höchstens 10 Mitarbeiterinnen begegnet, hauptsächlich Verwaltung. Nur für kleine Aufträge wird noch gebleicht, gefärbt und geknüpft. Früher arbeiteten hier bis zu 300 Beschäftigte. Doch 2003 gründete die Firma ein Zweigwerk in Bardejov. Nur weil sie in der Slowakei wesentlich geringere Löhne bezahlen müssten, seien sie auf dem hart umkämpften Haarmarkt konkurrenzfähig, erklärt uns Ralf Meyer.
Wir haben hier dann immer, das wird das aber auch im Werk Slowakei gemacht, haben wir die Haare 100 Kiloweise, also so Rohhaar genommen, in einen Färbeapparat oder einen Bleichapparat getan und dort die Haare zuerst einmal entschuppt. Und anschließend nach dem Entschuppungsprozess haben wir die Haare gebleicht. Das heißt, wenn jemand ein rotes Haar oder ein aschblondes Haar brauchte, musste man die Haare, also die 100 Kilo, komplett in hellblond bleichen. Und anschließend hat man dann das, was der Kunde dann bestellt hat, die 100, 200 Gramm, dann wieder eingefärbt in den Rotton oder in den Hellaschton. Und wir kaufen die Haare in, was die chinesische Menschenhaare sind, in China, immer als doppelt gezogene Haare. Also Haar wird immer nach Länge und Gewicht gehandelt. Je länger ein Haar ist, desto länger hat es gebraucht zu wachsen natürlich auch und desto seltener ist es und desto teurer ist es auch.
Ralf Meyer ist immer auf der Suche nach Haaren. Besonders günstig seien chinesische Haare. Doch zum Leidwesen von Haarhändlern tragen Chinesinnen seit einigen Jahren immer öfter moderne Kurzhaarfrisuren. Außerdem würden sie wie Europäerinnen ihre Haare immer häufiger färben. Darunter würde die Qualität leiden.
Und wenn wir jetzt mit unserem Schiff schon unterwegs sind, brauchen wir dann ja auch noch indisches Haar. Und die sind schon wesentlich feiner wie das chinesische Menschenhaar. Und sie haben auch ein kleines bisschen einen schöneren Glanz schon von dem her. Meistens pilgern die Frauen zu den Tempeln ihrer jeweiligen Kaste, das ein paar Mal in ihrem Leben und opfern dann dort ihre Haare. Und zwar meistens, wenn sie dann heiraten oder wenn sie was Gutes wünschen, Gesundheit etc. Aber dadurch finanzieren die Mönche dann auch wieder ihre ganze Tempel, sondern da leben die von den Opfergaben, die dann die Pilger dann mit sich bringen.
Findet man in Indien oder in China asiatische Haare schöner und wertvoller als europäische Haare? Ralf Meyer kann mir auf diese Frage keine Antwort geben.
Genau, jetzt sind wir bei den indischen Haaren. Und da es ja immer weniger Haare auf der Welt gibt und die ganze Welt Haare sucht, weil Haarverlängerung ist ja nicht nur in Europa oder USA Mode, das ist selbst in Afrika, also selbst in den reicheren wie Südafrika und so weiter, ist gang und gäbe und immer mehr im Kommen. Und da wir da immer auf der Suche sind, sind wir auch noch auf, sagen wir, das nächste Land, wo wir Haare herhaben, ist Usbekistan. Kasachstan gibt es dann auch wieder, das ist dann schon wieder, sagen wir mal, nicht so dick wie das chinesische, aber auch nicht so fein wie das europäische, sondern mittendrin. Das chinesische Haar ist immer dunkel und das indische. Und je weiter man wieder Richtung Europa kommt, desto heller wird auch wieder das Haar.
Man merkt schon, wenn man die Haare anfasst, ich bin einfach totaler Fan von europäischem Haar, sehr klar.
Genau.
Nee, wahrscheinlich auch einfach, weil ich Mitteleuropäerin bin. Aber das ist einfach so fein und so weich und macht einfach total Spaß. Und die Farben sind einfach auch wunderschön.
Ja. Ja. Hat einen ganz anderen Griff, anderen Glanz, ist einfach eine andere Qualität. Nicht, dass man jetzt andere schlechter macht, aber das ist schon noch ein Unterschied. Aber auch natürlich preislich ein Wahnsinnsunterschied. Also das Kilo langes Haar kostet halt mal locker so zwischen 1.000 bis im europäischen Bereich bis 2.000, 3.000 Euro. Wobei Haar ist eigentlich besser bald wie jede Aktie. Wenn man sieht, wie das in den letzten Jahren gestiegen ist vom Haarpreis, also das Menschenhaar, man kann fast keine Aktie mithalten.
Mir fällt auf, wie unterschiedlich Haare gesehen werden können. Andrea Lange und Ralf Meyer kommen ins Schwärmen, sobald sie über Haare sprechen. Wer dagegen auf fremde Haare angewiesen ist, spricht eher ungern darüber, hält es oft sogar geheim. Während unseres Besuchs in Laubheim bekommt Andrea einen Anruf. Die Deutsche Oper Berlin bietet ihr eine unbefristete 20-Stunden-Stelle als Maskenbildnerin in der Herrenmaske an. Inzwischen schminkt sie halbtags Opernsänger und den Männerchor, setzt ihnen Perücken auf, klebt Bärte an.
Na denn, schöne Vorstellung.
Tschüss.
Ich bin so durchschnittlich viermal die Woche in der Deutschen Oper, habe überwiegend Abenddienste. Das heißt, ich betreue die Vorstellung und mit anderen Kollegen zusammen natürlich. Es sind immer unglaublich viele Leute, die da am Abend zurechtgemacht werden müssen. Also der Chor, also ich müsste jetzt wirklich nochmal gucken, aber der Herrenchor selbst an der Oper sind irgendwie 60 Männer. Das sind richtig viel.
Ich mache mir da zwei Klammern rein.
Kann ich dir doch auch reinmachen, lieber Max?
Noch 30 Minuten bis zum Beginn der Abendvorstellung in der Deutschen Oper in Berlin. Heute steht eine der beliebtesten französischen Opern des 19. Jahrhunderts auf dem Spielplan. Faust von Charles Gounod. Pausenlos strömen Chorsänger in den Raum der Herrenmaske und setzen sich an die vielen, mit Spiegeln ausgestatteten Schminktische.
So, ich muss ein bisschen an deinem Bart reinschminken. Mhm. Sonst haben wir den Effekt nicht.
Durch die feste Halbtagsstelle kann Andrea Kreativität mit ökonomischer Absicherung verbinden. Ihrer Selbstständigkeit als Perückenmacherin geht sie seitdem unbeschwerter nach.
Als ich dann schon an der Oper war und der erste Auftrag dann kam, das war schon ein ganz schönes Gerödel, weil ich musste ja erst mal gucken, wie kann ich es planen, dass ich mich selber nicht völlig überstürze, aber eben ganz normal auch diesen Opernjob da gut hinkriege. Und so fühlt sich es gerade für mich gut an. Drum mache ich es weiter und gucke, wie es so läuft.
Ja, wir müssen auch ein bisschen pudern, gell?
Genau.
Die Augen lassen wir so, genau. Bist du fertig?
Die Perückenmacherin. Innenansichten aus der Welt der Haare. Von Charlie Kowalczyk. Und heute Abend in SWR 2 Tandem um 19.20 Uhr junge Pop- und Jazzmusiker und aktuelle Singer-Songwriter-Musik aus aller Welt. Vorgestellt und moderiert von Bernd Lechler.